Zwei Worte zum Anfang. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin auch im Vorstand von HOLLA. Das ist ein interkultureller Frauengesundheitsverein. Und die Susan Bagdach wird am Sonntag einen ganz tollen Workshop machen. Und das wollte ich noch ankündigen. Des Weiteren noch zu dem Vortrag davor. Ich liebe Sarah Diels Buch wirklich sehr. Es hat mir persönlich in meinem Leben sehr weitergeholfen, obwohl ich zwei Kinder habe. Es ist halt tatsächlich ein Buch, was so vieles zusammenbringt, mit dem ich jahrelang gerungen habe. Deshalb möchte ich das. Und ich habe mir sagen lassen, dass Sarah Diel auch Bücher bei hat, die sie verkaufen kann. Ich weiß nicht, wie es mit eurer Konzentration ist. Ich rede einfach. Wenn ihr nicht mehr könnt, unterbrecht ihr mich. Der Grund, warum ich dieses Buch ursprünglich geschrieben habe, war tatsächlich, dass ich unglücklich darüber war mit den Worten, die wir für das weibliche Genital verwenden. Ich bin damit aufgewachsen, das Ding, und das sage ich jetzt irgendwie nicht flapsig, sondern das Ding heißt Vagina oder Scheide, was dasselbe irgendwie, also Scheide ist einfach nur die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes Vagina. Das ist anatomisch aber nicht richtig. Das sichtbare weibliche Genital heißt Vulva. Die Scheide ist dann tatsächlich so der Schlauch, also von außen sieht man wirklich nur dieses Loch, diesen Eingang, der Schlauch, der dann die inneren weiblichen Genitalien wie den Muttermund und dann später die Gebärmutter und alles Weitere mit den äußeren verbindet. Und ich fand es immer sehr verblüffend, wieso wir irgendwie sozusagen in der Sprache das sichtbare weibliche Genital unsichtbar machen, und dachte, da möchte ich gerne drüber sprechen, da möchte ich gerne drüber schreiben, das möchte ich gerne im Schreiben herausfinden. Übrigens ist auch der Name Scheide nicht ganz zufällig, denn im 17. Jahrhundert haben sich Anatomen überlegt, irgendwie, wie nennen wir das Ding denn irgendwie am besten, und haben dann gesagt, ja klar, wir benennen es nach seiner Funktion, das ist dafür da, damit da der Mann sein Schwert einführen kann. Wir benennen es nach seiner Funktion, was irgendwie auch relativ charmant ist. Also nicht nur wurde das sichtbare weibliche Genital unsichtbar, es wurde halt auch für die Frau nur dann nützlich und sinnvoll, wenn der Mann da sein Schwert einführen kann. Umgekehrt würden wir bei einem Mann aber natürlich nicht sagen, irgendwie Hoden, wenn wir den Penis meinen, oder wenn wir es sagen würden, wir würden zumindest irgendwie uns freundlich darauf hinweisen, dass wir jetzt mal doch einen Fehler begangen haben. Wie kommt das? Woran liegt das? Und es ist tatsächlich so, dass während ich das Buch geschrieben habe, und das werdet ihr wahrscheinlich auch in dem Vortrag merken, dass ich häufig eigentlich gar nicht von der Vulva nur alleine gesprochen habe, sondern ich meinte das komplette weibliche Genital, ne? Die Vulva und die Vagina und manchmal sogar noch mal viel, viel mehr, und bin dann so ein bisschen hin und her geeiert. Sage ich jetzt Vagina, sage ich jetzt Vulva? Nachdem das Buch erschienen ist, hat dann Ella Berlin den Begriff Vulvina geprägt, und ich möchte ihn immer jedes Mal erwähnen, weil er einfach so toll ist. Und sie hatte irgendwie auch einen ganz, ganz, ganz tollen Vergleich, und der Vergleich ist, oder machst du es morgen in deinem Workshop, dann bock ich es jetzt nicht. Okay, sonst könnt ihr es euch morgen noch mal schöner anhören, denn ich habe es nämlich von Susan Bagdach erfahren. Hatte sie gesagt, irgendwie stellt euch mal vor, das menschliche Ohr heißt bei Mädchen, bei Frauen heißt es Ohr, und bei Jungs heißt es Ablageplatz für die Wünsche und Bedürfnisse der Ehefrau. Und was ist dann mit kleinen Jungs, die vielleicht gar keine Ehefrau haben, irgendwie mit Jungs, die niemals eine Ehefrau haben wollen, mit Jungs, die gerne Musik hören wollen und so weiter und so weiter. All das ist dann falsch bezeichnet. Und ich dachte, was für ein brillantes, irgendwie, was für eine brillante Analogie, die möchte ich jetzt immer wiederholen. Sekunde. Funktioniert alles. Ein kurzer Ausflug, das ist die Humani Corporis Fabrica. Hurra. Egal. Wie Sie alle sehen, irgendwie eindeutig, das ist ein weibliches Genital.
Denn das ist die Vulva, das ist die Vagina. Da oben ist dann irgendwo, es gibt hier bestimmt auch so einen tollen Pfeil. Da oben
ist die Gebärmutter. Das war eines der Grundlagenwerke der irgendwie Anatomie. Das war wirklich so irgendwie Höhepunkt der Wissenschaft. Und irgendwie, es basiert halt auf der Vorstellung, dass das weibliche Genital die eindeutige Analogie zu dem Männlichen ist, nur halt in den Körper invertiert. Ne? Also irgendwie die Frau hat dasselbe, was der Mann, das ist nur so in den Körper hineingestülpt. Und das geht zurück auf diese Idee der unterschiedlichen Körperwärme der Geschlechter von Aristoteles, der die Vorstellung hatte, der männliche Fötus irgendwie ist irgendwie heiß, irgendwie der hat diese phallische Hitze und ist dadurch in der Lage, seine Genitalien nach außen zu drücken, während der weibliche Fötus frigide ist und deshalb bleiben die invertiert im Körper zurück. Und ja, und daraus hat man dann alles Mögliche abgeleitet. Also erstmal hat man sich dann überlegt, ist die Frau denn dann überhaupt ein vollständiger Mensch? Muss man ja mal ernsthaft drüber reden, ist ja ganz wichtig, das zu klären. Und man hat halt auch alle möglichen anderen Dinge daraus abgeleitet. Also ich finde, also wie gesagt, irgendwie, ich rede viel über Genitalien, ich finde Genitalien faszinierend, aber gleichzeitig finde ich sie halt auch faszinierend, weil wir halt so viel Geschlechter Eigenschaften, also weil wir irgendwie die Psychologie von irgendwie den unterschiedlichen Geschlechtern anhand der Genitalien erklärt haben. Und das halt sozusagen die wissenschaftliche Basis für äußerst krude Vorstellungen war. Und die eine war halt zum Beispiel, dass wenn die Frau, wenn sie an sich herabschaut, die Frau ist ja von Geburt aus eitel, wie wir aus der Bibel wissen, wenn die Frau an sich herabschaut und dann sieht, dass sie diese hässlichen, weil zurückgebliebenen Genitalien hat, dann schämt sie sich und irgendwie schraubt sozusagen ihre Eitelkeit zurück, um für ihre wahre Bestimmung, nämlich sich um den Mann und um die Kinder zu kümmern, damit kommen wir auch wieder zum Thema davor, um irgendwie um ihrer wahren Bestimmung dann gerecht zu werden. Und ich weiß nicht, ob es Wiglaf Droste war, aber wer war es, der gesagt hat, irgendwie, warum ist die Frau diejenige, die irgendwie putzt? Das liegt daran, weil die kleinen Finger hat, damit kommt sie besser in die Ecken. War es Wiglaf Droste? Ihr kennt es, ihr kennt den alle, den Witz. Ihr kennt aber wahrscheinlich sowieso alles, was ich sage, aber es ist so schön, dass man es immer wiederholen kann. Als ich habe tatsächlich angefangen, für das Buch zu recherchieren, irgendwie viele Jahre, bevor ich es geschrieben habe, weil ich einfach nichts gefunden habe zu dem Thema. Und es war extrem schwierig. Ich bin irgendwann über die Frankfurter Buchmesse gegangen, habe wirklich alle feministischen Verlage abgeklappert und dann hat mir Claudia Gerke vom Konkursbuchverlag gesagt, ja, es gab da doch mal Baubo, es gab doch mal die Geschichte mit der Baubo, guck da doch mal nach. Toll. Hier, ich habe euch ganz viele neue Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, warum es an dieser Stelle ist. Ich komme darauf nachher zurück. Es ist ein sehr schönes Bild. Das ist Baubo. Ich weiß nicht, wie firm ihr mit griechischer Mythologie seid. Es gibt die Geschichte von Demeter, deren Tochter Persephone in die Unterwelt und damit in den Tod entführt worden ist. Demeter war die Göttin des Ackerbaus. Sie hat um ihre Tochter getrauert und aufgehört zu essen, aufgehört zu trinken. Und damit ist natürlich das Korn auf den Feldern verdorrt und die Menschen stand vor dem Hungertod. Dann kamen die olympischen Götter, haben etwas zu trinken angeboten, haben etwas zu essen angeboten. Baubo hat alles abgelehnt. Es gab ein Problem. Und kurz bevor dann wirklich alles vorbei war, trat Baubo auf den Plan. Baubo hat ihr auch was zu essen angeboten, auch was zu trinken angeboten, alles nicht geklappt. Dann hatte Baubo die Nase voll, hat ihren Rock hochgehoben, ihre Vulva gezeigt und Demeter fing an zu lachen und dann auch wieder zu essen und zu trinken. Diese Geschichte ist nur noch in christlichen Quellen überliefert, die dann immer dazu schreiben, dass sie überhaupt nicht verstehen können, warum das denn funktioniert haben soll. Interessanterweise gibt es halt im Griechischen ein eigenes Wort für den Akt der Präsentation der Vulva, nämlich Anasuromai, was ich mit Sicherheit falsch ausspreche, aber es macht nichts, weil es ein so tolles Wort ist. Es gibt inzwischen richtig viel Vulva-Kunst, die sich um irgendwie die Präsentation der Vulva herum irgendwie gebildet hat und ich denke immer, oh, das liegt an meinem Buch, liegt natürlich überhaupt nicht an meinem Buch, aber irgendwie, es ist halt immer, wenn bestimmte Themen, wenn bestimmte Ideen in der Welt sind, denken so viele Menschen die gleichzeitig und das ist wirklich wunderbar und genauso war das, es gab wirklich wie so nach dem Buch irgendwie eine Explosion an Vulva-Kunst. Es war ganz, ganz toll. Und ich durfte dann auch irgendwie bei Ausstellungen mit kuratieren und sagen, welches ist denn die schönste, zusammen mit Laura Merritt. Das war super. Und sie hat sich dann für eine entschieden, die feucht war. Und es war eine ganz tolle Argumentation zu sagen, hey, diese Vulva hat Spaß daran, eine Vulva zu sein. Anasuromai ist insofern total interessant, weil das antike Griechenland ja nicht dafür bekannt ist, die frauenfreundlichste Gesellschaft zu sein. Wie kommt das? Es liegt daran, dass Herodot, das ist der Mensch, der das Wort geprägt hat. Herodot ist sozusagen der irgendwie älteste Reiseschriftsteller, den wir kennen. Herodot, irgendwie wichtiger antiker griechischer Schriftsteller, der halt, wie gesagt, viel gereist ist, nach Ägypten gereist ist und dort eine Gesellschaft vorgefunden hat, die so komplett anders war als die, die er gewohnt war. Also irgendwie die Frauen waren auf dem Marktplatz, Männer blieben auch zu Hause, haben gesponnen. Und dort hat er halt erlebt, dass die Frauen, die zu den Mysterienfesten für die Gottheiten gefahren sind, irgendwie, wenn die auf den Schiffen waren, wenn die sich einem Dorf genähert haben und einer Stadt genähert haben, dann haben die angehalten, dann kamen die Frauen aus dem Dorf und die Frauen auf diesen Schiffen irgendwie haben halt ihre Röcke gehoben, die Frauen haben ihre Röcke gehoben, dann haben die irgendwie so schenkelklopfende Witze gemacht. Und er fragte sich, was soll das, was ich irgendwie total schön finde, weil dieser Gedanke von so leicht anzüglichem Humor, der ist ja so unglaublich männlich gegendert, einfach zu wissen, es gibt einfach historische Belege dafür, nein, irgendwie, auch dieser Humor ist irgendwie eben nicht eindeutig gegendert. Wir haben auch andere Beispiele dafür und das irgendwie erleichtert mich immer so sehr. Ich weiß nicht, wieso es jetzt schon weitergegangen ist. Ist es mehr als ein Bild? Nee, es ist nur ein Bild. Es sagt mir, ich soll mich beeilen. Was ich damit sagen möchte, ist, Herodot hat es in Ägypten gesehen. Es gibt auf der ganzen Welt, gibt es Geschichten, gibt es Beispiele dafür, wie das Präsentieren der Vulva die Welt gerettet hat. Das ist jetzt irgendwie ein Buddha, der unter einer Vulva meditiert. Es gibt in Ägypten die Geschichte von Amaterasu, von der Sonnengöttin, die von ihrem Bruder vergewaltigt wurde, sich daraufhin in ihre Höhle zurückgezogen hat und nicht mehr geschienen hat. Was natürlich ein Problem ist, wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann verdorrt das Gras auf den, das irgendwie auf den Feldern. Die Menschheit steht vor dem Hungertod. Es werden so bestimmte, irgendwie soll ich sagen, Motive wiederholen sich. Und die Götter haben versucht, sie wieder dazu zu überreden, doch wieder über den Himmel zu ziehen. Sie hat sich geweigert. In diesem Moment ist eine Göttin auf den Plan getreten, hat ihre Vulva gezeigt, die Göttin hat wieder angefangen zu lachen und damit auch wieder zu scheinen und die Menschheit war gerettet. Es gibt Geschichten aus, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was das hier alles soll. Ich werde gleich, also ich habe, es sind, ich erzähle euch dazu alles, aber ich hatte noch ein ganz tolles Bild und irgendwie, ich habe euch neue Bilder zugetan, deshalb sind andere weggegangen. Es gibt ein ganz tolles Bild, wo irgendwie eine Frau ihren Rock hebt, vielleicht kommt es nachher zufällig und der Teufel irgendwie erschreckt sich davor und flieht. Das war schon, wie, wo war das? Geil, hurra, ja genau, da ist es, super, ihr seid toll, ihr passt auf und das um die Uhrzeit. Die Argumentation dafür war natürlich, weil die Vulva so hässlich ist und sich deshalb der Teufel, also es ist ein Kupferstich von Charles Eisen und der Teufel sich deshalb davor erschrickt. Das kann aber nicht hinkommen, wenn man sich irgendwie überlegt, wo diese Geschichten herkommen. Denn auch das gibt es in nahezu jeder irgendwie Kultur, in nahezu jeder irgendwie Mythologie der Welt, dass das Zeigen der Vulva böse Geister vertreibt, dass das Zeigen der Vulva irgendwie Fluten, irgendwie Sturmfluten beruhigt, dass das Gras höher wächst, dass irgendwie sogar Kupferminen, die nicht mehr Kupfer haben, da muss man eine menstruierende Frau runter irgendwie runterschicken, die dann der Kupfermine ihre Vulva, die natürlich irgendwie in diesem Moment irgendwie auch das wunderbare rote Blut produziert, zeigt und dann macht die Kupfermine das auch wieder. Und zwar, also dieser, es gibt Sexualmagie für, nicht nur für die Vulva übrigens. Ne? Ich rede jetzt halt aus über die Vulva. Es gibt einen wunderbaren Film von Marina Abramović, wo sie halt so die Balkan irgendwie Sexualmagie erforscht. Es gibt auch ganz viel irgendwie für den Phallus, was auch sehr, sehr bewegend ist. Und ich möchte, auch das möchte ich nicht gegeneinander ausspielen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir werden jetzt den Phallus abschaffen, sondern ich will einfach nur zeigen, es gibt all das und irgendwie, wenn, bisher war es halt wirklich immer so, dass wir das weibliche Genital, also die Negativfolie zu dem männlichen präsentiert bekommen haben, also ne, irgendwie alles, was der Mann nicht ist, ist dann die Frau, der Mann ist aktiv, also ist die Frau passiv, der Mann ist irgendwie so rational, ist die Frau so irrational und so weiter und so fort und einfach zu sagen, nein, irgendwie, es gibt unabhängig davon Erklärungs- irgendwie und Bildtraditionen, was ganz wichtig ist. Und deshalb, wenn wir uns das vorstellen können, dann können wir uns auch alles Weitere vorstellen. Also ich will jetzt wirklich nicht das eine gegen das andere ausspielen. Auch das ist mir total wichtig. Dieser Gedanke auch irgendwie, um nochmal ganz kurz zu der Medizin zurückzukommen, auch dieser Gedanke, irgendwann war natürlich total klar, das weibliche Genital ist nicht das invertierte männliche Genital. Interessanterweise hat das nicht dazu geführt, dass dann einfach dieses ganze Vorstellungsbild irgendwie auf den Müll geschmissen wurde, sondern dann wurde halt versucht, eine andere Analogie zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Als ich ein Kind war, hat meine Oma mir immer gesagt, ja, kein Problem, du hast ja den kleinen Penis, nämlich die Klitoris. Und was irgendwie umgekehrt dann von der Frauenbewegung der 70er Jahre wurde es dann aufgewertet, dass die Klitoris das einzige Organ des menschlichen Körpers ist, das halt irgendwie so viele Nervenenden hat und nur zur Lust irgendwie Produktion da ist und eben nicht zur Reproduktion und dass dadurch doch eigentlich der weibliche Körper dem männlichen Körper überlegen ist. Auch das stimmt nicht. Es ist tatsächlich so, die Klitoris, natürlich ist die Klitoris nicht der kleine Penis. Wenn man sich die Klitoris anguckt, dann sieht die schon mal komplett anders aus. Da verläuft keine Harnröhre durch. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist, dass die beide bei Erregung irrigieren. Also wir können ja so irgendwie die Spitze der Klitoris fühlen. Unter der Haut geht die halt wirklich, sind die beiden Schenkel. Ich weiß, ich predige an die Konvertierten. Ihr wisst das alles schon. Aber es ist etwas, was eben nicht weit bekannt ist. Unter der Haut gibt es diese beiden Schenkel, die halt irgendwie deutlich größer sind als auch irgendwie diese Frau hatte die kleine Klitoris, dadurch ist sie halt irgendwie dem großen Penis unterlegen. Und das Wunderbare daran ist, dass es im männlichen Körper eine Entsprechung zur Klitoris gibt. Also auch der Mann hat eine Klitoris, nämlich den Schwellkörper, der halt irgendwie sowohl vom Gewebe, von der Gewebestruktur als auch von der Form der irgendwie weiblichen Klitoris entspricht. Und ich finde es wunderbar, auch einfach so versöhnlich zu sagen, dass dieses Denken in Antagonismen, also dieses Denken in Gegensatzpaaren, auch den Blick auf die männliche Klitoris verstellt hat. Also was ja auch einfach irgendwie, wir nehmen uns alle etwas. Zurück in die Geschichte, also da wir gerade bei dem, also das ist auch eins meiner Lieblingsbilder, da wir gerade bei dem Bild sind, das hat mir eigentlich vor kurzem eine Freundin aus England zugeschickt, das ist der Fanny Stone, der ist in Cornwall, gibt es das Museum for Witchcraft und das ist von Joan Long und die hat halt mit ihrem Vulva Stone, also sie hat ihn irgendwie Fanny Stone genannt, irgendwie andere haben ihn dann direkt irgendwie Kant Stone genannt, was ich, also es ist halt wirklich ein Stein mit einem Einschluss und damit hat sie halt Menschen geheilt und irgendwie war sehr, sehr berühmt dafür. Und ich liebe diesen Gedanken und alle wussten genau, hey, wir werden. Und es ist halt alles noch gar nicht so lange her. Also es ist im 18. Jahrhundert irgendwie wurden Menschen noch eindeutig auch in Europa mit irgendwie der Vulva geheilt und sie haben es im Museum halt auch Vagina Stone genannt, weil sie Fanny Stone nicht hinschreiben wollten. Auch sehr schön. Was ich sehr, sehr interessant finde, es gab halt die Verdrängung dieser ganzen Magietradition, dieser ganzen Tradition von Wissen irgendwie über die Macht der Vulva, aber an Kirchen haben sich halt genau diese noch gehalten. Das ist eins der, das ist eine Sheelana Gig an einer Kirche in Kilpeck. Ich habe die auch noch mal selber fotografiert. Also die sieht wirklich so aus, sie ist wirklich unglaublich. Und im 12., 13., 14. Jahrhundert tauchten halt diese Genitalbleckerinnen nicht nur in England irgendwie, sondern irgendwie in ganz Europa an diesen romanischen Kirchen auf. Das ist eine aus Frankreich, eine vulvaweisende Nonne. Wo die halt irgendwie jahrhundertelang noch, also ich glaube noch mindestens zwei Jahrhunderte danach, gab es keine so detaillierte Darstellung auch noch der Vulva. Also auch das wurde irgendwie sehr, sehr, sehr viel stilisierter, auch in medizinischen irgendwie Handbüchern gehandhabt. Aber an der Kirche war sie da. Und alle haben sich halt tatsächlich darüber gewundert, was machen die da? Warum sind die da? Warum hat die niemand runtergeholt? Es ist tatsächlich so, die sind teilweise auch runtergeholt worden. Im Nationalmuseum in Dublin, ein Freund von mir irgendwie durfte mal in die Katakomben da gehen, da sind halt noch ganz, ganz viele Sheelana Gigs und der hat mir gesagt, die haben denen da unten Windeln angezogen, damit man da nicht drauf gucken muss. Das hat mir Ralf Socek persönlich gesagt, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, ich hoffe nicht. Irgendwie, es wäre sehr, sehr schön, es ist ein paar Jahre her und es bewegt sich immer etwas. Ne? Irgendwie, Entwicklung ist nicht linear, aber es bewegt sich ganz, ganz viel. Es gibt nicht nur den Backlash, sondern es gibt halt auch viele wunderbare Entwicklung. Und das ist halt auch immer wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, weil wir sonst so ein bisschen die Kraft verlieren, weitermachen zu wollen. Warum? Es gibt verschiedene Theorien. Eine der Theorien ist, dass die Shinagogen in den Kirchen die anti-islamische Propaganda für die Kreuzzüge sein sollte. Die ist interessant, aber es ist nicht meine Lieblingstheorie. Meine Lieblingstheorie ist tatsächlich, dass diese Shinagogen den ursprünglich in diesen Orten verehrten Göttinnen extrem geglichen haben. Also auch wenn man sich dann die Beschreibungen anguckt und dass sie sozusagen, dass gerade der Katholizismus war ja extrem gut darin, irgendwie alles, was man einverleiben kann, verleiben wir ein, sozusagen den Schutz der ursprünglichen Göttin noch mit in die Architektur der Kirchen aufzunehmen. Es gibt auch wunderbare Aufsätze, wissenschaftliche Aufsätze über die Architektur von Kirchen, inwieweit die dem weiblichen Körper empfunden sind, ne? Also diesen irgendwie vaginalen Gang, der dann auf das Weihwasserbecken das Weihwasserbecken vorne, wo es feucht wird, dann gibt es den langen vaginalen Gang und dann gibt es den Altar, wo halt irgendwie Wein in Blut und wie Brot in Wasser verwandelt wird, irgendwie an dem Punkt, wo dann die Gebärmutter wäre. Und es gibt halt wunderbare Aussagen darüber. Es gibt gleichzeitig zum Beispiel auch Aussagen darüber, wie die Attribute des weiblichen Körpers versucht wurden, auf die männlich imaginierte Gottheit zu übertragen. Also es gibt dann, ich glaube, bei Augustinus gibt es dann Formulierungen über die nährende Brust Christi, was wunderschön ist, also was mir wirklich gut gefällt, auch irgendwie so als Gender-Crossing, was halt schade ist, was halt schade ist, ist, dass es natürlich eine Abwertung des realen Weibchenkörpers sein sollte, das muss man leider dann dazu sagen. Ich gehe immer weiter, also der Computer ist klüger als ich, er weiß nämlich immer, wo ich hingehen möchte, bevor ich schon da bin. Das ist Meteor, der schwarze Stein an der Kaaba in Mekka, dem vermeintlich männlichsten aller Heiligtümer, der irgendwie nicht zufällig in der Form der Vulva ist mit diesem silbernen Band darum. Und es ist tatsächlich so, dass an dem Ort der Kaaba in Mekka ursprünglich nicht Allah, sondern Alat, irgendwie die Mondgöttin Alat verehrt wurde. Es ist eine dreifaltige Göttin, Alat, Manat und Al-Uzza, was ich auch wieder falsch ausspreche, aber auch das macht nichts, denn ihr könnt es ja alle nachschauen. Und es gibt ja wirklich, es gibt Beschreibungen in der Bibel, also dass irgendwie Abraham, der irgendwie Patriarch Abraham, irgendwie dorthin gepilgert ist, um halt irgendwie von dem Stein, also der Stein wurde halt als die Vulva der Göttin verehrt, um halt dort, um irgendwie Kinder zu bitten, weil er halt keine Kinder haben konnte und hat dort ist auch das erste Kind von ihm gezeugt worden. Und zwar nicht mit Sarah, sondern mit Hagar, nämlich Ismael. Ismael ist halt da. Mein Sohn heißt so. Einer seiner vielen Namen, den er nicht benutzt. Egal. Irgendwie, Ismael ist dort gezeugt worden. Also irgendwie, es war bekannt, dass halt irgendwie dieser Stein, wir wissen nicht, ob es jetzt wirklich ein Meteorit ist oder nicht, weil kein Steinstückchen abkratzen würde, um es zu testen, aber wahrscheinlich ist es ein Meteorit, dass irgendwie dieser Stein irgendwie die Vulva der Göttin sein sollte. Das ist das Einzige, was von dem alten ursprünglichen Heiligtum auch übrig geblieben ist. Eine Journalistin hat mir mal erzählt, dass ihr gesagt würde, dass die Göttin auch noch in der Kaaba sein sollten. Ich weiß nicht, in welcher Form, als Statuen, als Präsenz, und das Ziel ihres Lebens ist es, einmal da reinzukommen und zu gucken, was und wie und in welcher Form. Und irgendwie, wenn, dann fände ich es extrem, extrem spannend. Eine Muslime hat mir nach einem Vortrag gesagt, dass die wichtigste Eigenschaft Allahs, nämlich die Barmherzigkeit, stammt von derselben Wortwurzel wie das Wort Gebärmutter. Also es gibt halt ganz, ganz viele Parallelen da. Und eine Sache, die für mich immer ein Rätsel war, es waren halt die satanischen Verse. Was sind die satanischen Verse? Was sind die satanischen Verse? Irgendwie, warum hat Salman Rushdie dieses Buch so genannt? Und auch das geht halt zurück auf die drei Göttinnen. Und zwar war es so, dass ursprünglich die 52. Sure irgendwie so lautete, irgendwie, das sind irgendwie die drei Göttinnen, irgendwie auf ihre Fürbitte könnt ihr hoffen. Das wurde dann zu einem Problem, weil der Islam eine monotheistische Religion ist, es können keine Göttinnen sein. Dann wurde lange debattiert, dann wurde gesagt, ja klar, das sind Töchter Allahs, aber als Töchter hätten sie halt ebenfalls einen Anspruch auf Göttlichkeit, und die Lösung war dann, dass es irgendwie eine neue Offenbarung gab und dann Mohammed gesagt hat, nein, es war eine Einflüsterung des Satans, deshalb die satanischen Verse, irgendwie der wirkliche, irgendwie, jetzt kommt die wirkliche mögliche Sure und die neue Sure ist halt irgendwie, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen muss. So, aber ursprünglich waren sie halt mit im Koran. Auch das ist etwas, was ich ganz, ganz wunderbar und ganz wichtig finde. Ich weiß nicht, warum es immer weitergeht. Dann gehe ich hier nochmal weiter. Es ist tatsächlich so, dass mir dann häufig gesagt wurde, als ich recherchiert habe für das Buch, das ist halt nicht wichtig. Oder auch später, als ich das Buch geschrieben habe, dass dann, als dann meine Kinder im Kindergarten waren, und da wird man ja immer eingeladen und haben sie dann irgendwelche Kritiken und so, und dass ich dann häufig mal höflich gesagt habe, wenn die Kinder sie fragen, was ist das, dann sagen sie halt immer, das ist die Vagina von Und irgendwie, also wenn die wickeln und die dann gegenseitig fragen, dass ich gesagt habe, ob es denn nicht möglich wäre, dass die irgendwie Vulva sagen, weil wir ja keinen Röntgenblick haben, wir halt de facto einfach die Vulva sehen. Und die immer meinten, nee, das ist zu kompliziert, irgendwie mit Latein wollen wir die Kinder nicht. Und die andere Argumentation, warum es nicht benutzt werden sollte, war halt tatsächlich, ach, das ist nicht so wichtig für Jungs, kleine Jungs ist es wichtig, denen sagen zu können, pass auf, dass dein Penis nicht im Reißverschluss hängen bleibt. Wirklich war nicht im Reißverschluss hängen bleibt. Kleinen Mädchen muss man das nicht sagen, das sieht man nicht, das ist nicht irgendwie auffällig. Historisch, menschheitsgeschichtlich hält sich das nicht. Mit die ältesten Darstellungen, die wir kennen, sind halt Darstellungen von weiblichen Genitalien, sind weibliche Figuren mit explizit irgendwie eingeritzten, reingebohrten Genitalien. Höhlenzeichnungen, also das sind keine Höhlenzeichnungen, sondern das sind die nachgezeichneten Höhlenzeichnungen. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass, gibt es auch irgendwie Höhlenzeichnungen von männlichen Genitalien. Ich rede jetzt nur darüber, wir wussten, wie weibliche Genitalien aussehen. Sie waren extrem wichtig, sie waren extrem zentral. Es ist so, offensichtlich funktioniert das menschliche Gehirn so, wenn wir drei Punkte sehen, die so angeordnet sind, dann sehen wir darin ein Gesicht. Wenn wir irgendwo einen Strich sehen, sehen wir darin einen Penis. Wenn wir irgendwo einen Kreis sehen, sehen wir darin eine Vulva oder eine Raute oder was auch immer. Und es war wirklich so, als ich das Buch geschrieben habe und wenn ich danach durch die Stadt gegangen bin, ich habe überall Vulven gesehen, das war super und irgendwie, wenn Leute bei mir auf Vorträgen waren und das Buch gelesen haben, haben sie danach auch überall Vulven gesehen und mir dann ganz viele zugeschickt und deshalb gibt es jetzt eine Neuauflage des Buches, wo ein paar von diesen Bildern mit drin sein konnten, was einfach so wunderbar ist. Eine andere Sache, wie sich die Vulva, nicht nur die Vulva, sondern in dem Fall auch irgendwie der Phallus in der Kunst des Abendlandes gehalten hat, ist die Manu Infica, die Feigenhand. Also es ist halt, die Hand ist halt die Vulvina und der Daumen ist der Penis natürlich und es steht halt für die geschlechtliche Liebe, wie übrigens ursprünglich auch das Herz, irgendwie vor allem das Herz mit dem Pfeildurchstand halt für Geschlechtsverkehr, nicht für die romantische Liebe, ist ja logisch, ist ja naheliegend. Das ist nochmal die Manu in Fika und das Schöne daran ist also irgendwie Fika, irgendwie das Wort irgendwie feige, irgendwie ist in vielen, vielen irgendwie Sprachen der Welt, irgendwie heißt es halt irgendwie Vulva, das Wort Ficken irgendwie kommt von der Feige, irgendwie das Wort, sogar das Adjektiv Feige für nicht mutig hieß ursprünglich geil und es gab dann eine Bedeutungsverschiebung im 15. Jahrhundert, dass nämlich die Fikarie, die feigen Männer, lieber zu Hause geblieben sind und die Feigen ihrer Frauen gefickt haben, als in den Krieg zu ziehen und deshalb heißt das Wort heute Feige nachzulesen im Grimmschen Wörterbuch. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und deshalb ist es diese wunderschöne Aktion von Annie Sprinkle damals zum Irakkrieg, die ich irgendwie immer noch extrem bewegend finde. Also gegen den Irakkrieg natürlich. Bitte. Auch das ist ein, kann man das erkennen? Das kann man erkennen. Also irgendwie, wir sehen tatsächlich überall die Vulva und nehmen sie eindeutig so wahr, so auch dieser wunderbare Charakter. Karikaturist mit Frau Merkel. Eine andere Form, in der die Vulva in unseren Bildsprachen übrig geblieben ist, ist tatsächlich in der Schutzmantelmadonna, aber vor allem in der Mandorla. Irgendwie, wenn man sich die Schutzmantelmadonna, ich hoffe, das kommt jetzt. Ja, genau, wenn man sich die Schutzmantelmadonna anschaut, ist das auch relativ eindeutig. dass man darin die Vulva sieht. Aber auch die Mandorla ursprünglich war halt tatsächlich ein Zeichen für die Vulva. Ebenso wie übrigens auch die Vesica Pisces, also dieser Fisch, der das Zeichen des Christentums ist, was mich immer sehr glücklich macht. Also dass auch das Christentum irgendwie findet sich zusammen unter dem Zeichen der Vulva. Was wir zum Beispiel noch daran sehen, dass, also es gibt ja ganz viele Göttinnen, die in ihrer Fischinkarnation, also irgendwie, es gibt eine Aphrodite, Delphinis, es gibt, also zum Beispiel der Freitag, der Göttin Freya gewidmet ist, an dem man ja irgendwie traditionell Fisch essen sollte, um dann orgiastische Feiern zu Ehren der Göttin feiern zu können. In Indien, also ich versuche jetzt so einfach irgendwie ein möglichst breites Spektrum aufzumachen und zu sagen, nein, es sind keine vereinzelten Phänomene, sie sind halt wirklich weltweit und in Indien ist es tatsächlich so, eine Unterform des Hinduismus, es gibt den Hinduismus nicht, es gibt ganz viele Hinduismen, genauso wie es den Feminismus nicht gibt, und es gibt halt ganz viele Feminismen. Also im Hinduismus gibt es eine Form des Hinduismus, nämlich den Shaktiismus, und darin gibt es eine Form, das ist die Yoni-Verehrung, und das ist eine Göttin, die halt irgendwie mit ausgebreiteten Beinen ist, über die dann die Gläubigen, also sie können halt Blumen da reinstecken, die können da Milch drüber gießen oder zu bestimmten Tagen des Jahres auch so ein rotes Pulver drüber gießen, also es ist wirklich irgendwie sehr, sehr bewegend. Und es gibt, genau, das ist eine Göttin an einer Tempelwand ursprünglich gewesen, und als ich das Buch geschrieben habe, wurde mir halt gesagt, ja, das ist eine menstruierende Göttin. Dann habe ich irgendwie irgendwann einen Vortrag in Leipzig gehalten und da war dann eine Wissenschaftlerin bei, die meinte, das ist keine menstruierende Göttin, das ist eindeutig eine ejakulierende Göttin, was man auch eindeutig erkennen kann, weil wenn die menstruieren würde, würde das einfach tiefer sein, also die ejakuliert gerade. Und es ist immer noch so, dass wenn wir über, ne, also das ist immer noch nicht anerkannt, es gibt es die weibliche Ejakulation, gibt es irgendwie die Gehfläche, ist das ein Mythos? An indischen Tempelwänden war das keine Diskussion, natürlich war das bekannt. Und es gibt halt zum Beispiel in der Yoni-Verehrung irgendwie eines der Rituale ist halt durch eine große Vulva, also in dem Fall durch eine große Vagina, sich hindurch zu zwängen, und die Menschen, die das machen, es ist ein Teil eines gesamten Rituals, und die Menschen, die das machen, gelten dann als zweimal Geborene, und das, also dieser Gedanke der Wiedergeburt in diesem Leben irgendwie, der bewegt mich auch sehr und ich mag den auch extrem gerne. Im Abendland hingegen hat es sich, ist die Art, wie wir dann in der Kunst des Abendlandes die Vulva repräsentieren, nämlich die, sie zu verstecken, also mit dieser Pudica-Geste, irgendwie pudere, das lateinische Wort für sich schämen, ursprünglich irgendwie pudendum, irgendwie für irgendwie alle Geschlechtsteile war halt die schamhaften Teile. Interessanterweise hat sich das Wort Scham inzwischen nahezu nur noch für das weibliche Genital gehalten. Also wir haben alle Schamhaare, aber nur Frauen haben einen Schamhügel, Schamlippen, den Schambereich, das Schamdreieck und so weiter. Und was halt an dieser Pudica-Geste, das ist die Venus, ne? Aus der unten ist dann die Muschel, das kennt ihr alle. Was irgendwie daran aber sehr interessant ist, es gibt körperphysiologische Studien darüber, weil die steht ja so, und es ist eine Geste, irgendwie, die eigentlich darauf hinweist, dass diese Person eine Charakterschwäche hat, die sie auch verbergen muss. Also sogar die Idealform der Weiblichkeit, also diese ganzen Veneris, was wirklich der Plural von Venus ist, was sich immer anhört wie Geschlechtskrankheit, aber es ist, also, und es fällt mir immer schwer, es auszusprechen, also die Idealformen von Weiblichkeit waren aber gleichzeitig Weiblichkeit, die etwas Inhärentes hatten, wofür sie sich schämen mussten, die halt sozusagen in ihrem Charakter etwas Eingebautes hatten, und wenn man genau hinschaute, war es halt ihr Genital, was halt auch sehr, sehr interessant ist. Und deshalb haben sich halt viele Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, genau diese Pudica-Geste halt zu durchbrechen. Und das ist Caroline Schneemann, die irgendwie die Interior Scroll gemacht hat. Das war halt eine ganz wichtige feministische Performance der 70er Jahre. Caroline Schneemann ist nach New York gegangen, irgendwie hat sich den Fluxus-Künstlern angeschlossen und alle fanden die super, weil das eine super schöne Frau war, aber mochten ihre Kunst nicht, weil sie darin halt sehr, sehr häufig ihren Körper thematisiert hat. Zu einem Zeitpunkt, als Kunst sich halt auf den Körper konzentriert hat, als irgendwie ganz viele, Yves Klein hat irgendwie Frauenkörper mit Yves Klein blau angemalt, und er dirigiert sich so über Leinwände zu rollen. Das wurde halt als der Höhepunkt der Kunst irgendwie bezeichnet, aber irgendwie, dass Caroline Schneemann ihren eigenen Körper benutzt, wurde wahrgenommen, als ja, das macht die halt, weil die denkt, dass sie schön ist, nicht mal ausziehen möchte in der Öffentlichkeit, ist doch klar. Und sie hat halt all diese Zuschreibungen genommen, aufgeschrieben, irgendwie einen furiosen Monolog daraus gemacht, irgendwie auf so ein ganz dünnes, langes irgendwie Stück Papier, das dann zusammengerollt, in ihre Vagina gesteckt und dann im Rahmen der Performance hat sich ausgezogen, die Teile ihres Körpers, die sie als Frau markiert und es dann halt herausgedrückt und irgendwie so eine Nabelschnur aus sich herausgerollt und vorgelesen. Und diese Performance hatte einen durchschlagenden Charakter, sie ist dann sofort von den Fluxuskünstlern ausgeschlossen worden und durfte nicht mehr mitmachen. Aber es ist halt eine der Performances, die irgendwie in dieser großen Retrospektive Revisiting Feminism im MoMA auch irgendwie nachgestellt wurde. Also es ist halt wirklich eine der vielen bahnbrechenden Performances. Und man muss sich wirklich vorstellen, das war zu einem Zeitpunkt, als es wirklich diese Gleichung gab, Pen gleich Penis, als es die Vorstellung der phallischen Kraft gab, die man halt brauchte, um ein echter Künstler zu sein. Und die Frauen, das waren halt die fleißig irgendwie schöne Sachen machen konnten irgendwie und viel Handarbeiten und so weiter und Kunst Handwerk, aber die echte, die geniale Kunst, irgendwie wurde halt Männern zugesprochen und der Kunstübervater war halt irgendwie Jackson Pollock, der diese Spritzbilder gemacht hat, wo er diese riesigen Leinwände und seine Beschreibung davon war halt, dass er halt irgendwie durch sich hinaus irgendwie den göttlichen Samen auf die Leinwand ejakuliert und so wurden die auch wahrgenommen. Und ich mag die sehr gerne. Also es ist wunderbar und der Gedanke, den göttlichen Samen zu ejakulieren, der ist wunderbar, aber es ist nur eine Form, die göttlichen Flüssigkeiten in die Welt zu bringen. Es gibt, also wie ich eben gesagt habe, es gab eine Explosion von Vulva-Kunst und ich würde gerne noch mal, das ist Peaches irgendwie mit der Vagina-Dentata, die ich auch sehr liebe. Ich würde gerne noch mal ein oder zwei erwähnen und ich merke gerade, es ist wirklich, ich habe irgendwie in den letzten Tagen jeden Tag einen Vortrag gehalten und ich bin so leer. Es ist diese wunderbare japanische Künstlerin, deren Namen übersetzt irgendwie bedeutet irgendwie Rakul, also irgendwie Fräulein, die Unruhe stiftet. Und die hat halt vor ein paar Jahren irgendwie sich entschlossen, dass sie ihre Vulva wirklich eingescannt, dann ausdrucken lassen mit so einem 3D-Printer, danach irgendwie 1:1 ein Kanu gebaut. Roku Kindashi. Dieses Kanu gebaut. Mein Buch kommt im März nochmal raus und sie ist da mit drin und dann ist auch der richtige Name drin verzeichnet. Das ist mir ganz peinlich. Ich kann es heute Nacht noch einmal googeln. Und wollte damit um die Welt paddeln, um halt dann der Welt irgendwie um Sexualaufklärung zu machen. Und sie ist sofort verhaftet worden und wegen Verbreitung pornografischen Inhalts ins Gefängnis. Und durfte dann halt eben nicht um die Welt paddeln, aber, und die tolle Erklärung war, dass die hat es dann zu irgendwie so und so viel, irgendwie 50.000, 500.000 Yen irgendwie Strafe verurteilt worden wegen dem Projekt, aber das Kanu hat der Richter eindeutig nicht als Vulva erkannt und deshalb ist sie dann, was ich jetzt eindeutig erkennen würde, ist sie dann auf freien Fuß gekommen. Sie hat ein wunderbares, also ein wunderbares Buch, halb Manga, halb irgendwie halb Geschichte irgendwie darüber geschrieben, what is obscenity, und das ist echt toll. Eine weitere irgendwie Künstlerin, die ich sehr, sehr mag, ist Iwona Demko aus Polen, die Kapelle irgendwie für die Vagina, heißt es bei ihr auch, gemacht hat in Krakau. Es ist das ist zum Beispiel die Klitoris-Reliquie. Man kann es auf ihrer Webseite sich auch angucken. Es ist ganz wunderbar. Als es letztes Jahr das drohende komplette Abtreibungsverbot in Polen gab, hat Iwona Demko auch eine wunderbare Performance gemacht, wo sie halt mit verschiedenen anderen Frauen in Krakau halt die Vulva gezeigt hat als Teil dieser großen, großen Demonstrationen. Und irgendwie, auch das ist ein Bild, was in der Neuauflage des Buches sein wird. Und es ist, also mich bewegen ihre Arbeiten einfach sehr. Es gab in Südafrika, in dem ehemaligen Frauengefängnis, wo zum Beispiel auch Winnie Mandela eingesessen hat, eine große Ausstellung, wo Reshma Shiba, eine indischstämmige südafrikanische Künstlerin, eine wunderbare, also sie hat halt, warte mal, gibt es das noch im nächsten, ach ja genau, da kann man das ist nochmal Ivona Demko, egal, das, genau. Da gelangt man halt durch diesen vaginalen Gang halt in das ehemalige Frauengefängnis hinein und irgendwie muss wirklich die Schuhe ausziehen, sich da so ein bisschen auch so durchzwängen und hinten ist halt ein Bild der indischen Göttin Kali, die Zunge herausstreckt. Die Zunge ist bei ihr ebenfalls ein Symbol für die Vulva, wie ja übrigens alles, wenn wir wirklich weiter gucken. Ein Symbol für die Vulva und Kali lacht und sie hat es halt wirklich als Wiederaneignung dieses Ortes, wo halt Frauen erniedrigt und entrechtet wurden, ihnen auch ihre Stimmen genommen wurden, gebaut, diese Installation. Es gab da auch echte Proteste gegen, weil Leute nicht so richtig wussten, was sie damit anfangen sollten. Und interessanterweise wurde es halt aber in Deutschland in der Presse wurde es mit diesem Bild beworben, was ein Bild aus einem Film mit Robbie Williams ist irgendwie. Und der hat irgendwie bei einem Gynäkologenkongress irgendwie seine Figur in dem Film, hat halt so den Kongress irgendwie, den Kongresssaal halt geschmückt und dafür sich auch viel Ärger eingegangen. Was ich super interessant finde, warum die auf dieses Bild zurückgegriffen haben und nicht auf das andere. Eine weitere, und um zu zeigen, dass irgendwie, dass es offensichtlich irgendwie immer noch auch Probleme mit der Repräsentation der Vulva im öffentlichen Raum gibt, ich weiß nicht, ob das genau erkennbar ist, das ist ein Kunstwerk von Anish Kapoor. Anish Kapoor ist einer der höchstbezahlten Künstler der Welt, irgendwie indische Megakünstler aus England. Das ist in Paris, in den Champs-Élysées, und es ist in Paris. Und es ist tatsächlich so, dieser Trichter heißt irgendwie die Vulva der Göttin. Ich glaube, das ist es nochmal von ein bisschen näher. Und es ist so, es gab halt immer wieder Proteste dagegen. Leute haben das beschmiert, haben da rassistische Propaganda drauf geschrieben und er hat es dann immer wieder reinigen lassen. Und irgendwann hat er sich gesagt, nein, ich reinige das jetzt nicht nochmal. Ich möchte zeigen, was hier passiert. Ich möchte es sichtbar machen. Und dann gab es eine Anzeige wegen rassistischer und antisemitischer Propaganda gegen Anish Kapoor, weil er seine eigene Statue, also weil seine eigene irgendwie Arbeit nicht reinigen gelassen hat. Ein sehr, 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 sehr interessanter Prozess. Das ist Mimosa Pale, die ich auch sehr liebe. Das ist eine finnische Künstlerin, die inzwischen in Berlin lebt. Das ist das Mobile Female Monument, mit dem sie irgendwie, dass sie leider aber nicht in Berlin hat, sondern in Helsinki, weil so schwer ist das zu verschiffen. Und damit ist sie halt durch Helsinki gegangen und man kann da wirklich reinkriechen und es ist dann irgendwie dieser vaginale Gang ist wirklich mit Samt und Seide ausgepolstert und oben sind Harfen und Gitarrensaiten aufgespannt, da wo die Gehfläche ist, dann kann man dann so dran spielen und rausschauen und mit den Menschen, die vorbeikommen, ins Gespräch kommen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich gemerkt habe. Also, meine tiefe Theorie ist ja tatsächlich, dass die Präsentation der Vulva ein Angebot zur Kommunikation war. Es geht um Sexualität, es geht um sexuelle Energie, es geht um Reproduktion, es geht um ganz vieles, aber es wurde halt auch immer als der Ort gesehen, durch den wir ins Leben hineinkommen, durch den wir vielleicht wieder aus dem Leben herausgehen, als der Ort, durch den wir mit unseren Ahnen und Ahnen kommunizieren können. Es war ein Ort zwischen den Welten, also unter vielem anderen auch. Es war auch ein Ort der Lust und so weiter, aber es war eben auch das. Und das mag ich halt auch sehr, sehr, sehr daran. Eine andere Sache, eben haben wir über Worte gesprochen. Also und irgendwie eins der wenigen Worte, die sowohl anatomisch korrekt sind, als auch wertschätzend sind, ist natürlich das ehemalige Sanskritwort das ehemalige Sanskritwort Yoni. Ich hatte mir ursprünglich überlegt, dass ich mein Buch so nennen möchte und dachte dann, nee, ich mache das nicht, weil es wird missverstanden. Es wird in eine ganz bestimmte Ecke gestellt. Ich möchte es öffnen und habe mich dann für Vulva entschieden. Heute würde ich es wahrscheinlich Vulvina nennen. Ein anderes Wort, was ich sehr, sehr liebe, ist tatsächlich das englische Wort Cunt, was so das schlimmste, schlimmste, schlimmste Schimpfwort der englischen Sprache ist und echt nicht im Radio verwendet werden kann. Es gab irgendwie Jerry Springer's Opera irgendwie von Stuart Lee. Und darin gibt es halt den Satz irgendwie Kant für den Teufel. Und da gab es halt riesige Proteste gegen. Es gab ein Gerichtsverfahren dagegen, wegen diesem einen Satz. Also noch nicht mal im Kontext mit dem Teufel darf das Wort Kant öffentlich ausgesprochen werden. Und das ist sehr interessant, weil das englische Wort Kant irgendwie hat dieselbe Wortwurzel, ich höre gleich auf zu sprechen, ich kann nicht mehr, Wortwurzel wie Queen, Kin und Country, also wie Königin, Sippe und Mutterland und interessanterweise auch, wie die englische Grafschaft kennt. Und auch da irgendwie sind die Wurzeln sind eigentlich auch noch bekannt. Und irgendwie, wie hat es geschafft, dass dasselbe Wort wie Queen inzwischen... Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich will, dass ich irgendwie, das ist das letzte Bild, was ich ursprünglich hatte. Danach sind jetzt aber noch mehr Bilder. Egal. Das ist irgendwie Annie Sprinkle, die ich halt sehr, sehr, sehr bewundere. Und das ist in diesem Buch, also in der ersten Auflage des Buches, das einzige Bild gewesen, was ich selber gemacht habe. Das ist Annie Sprinkle in dem irgendwie Post-Porn Modernist, in dieser Performance gibt es halt das Public Service Announcement. Und es ist tatsächlich so, dass sie eingebettet in eine zweistündige Performance irgendwie, aber dass sie dann ein Spekulum einführt und das Publikum auffordert, bitte nach vorne zu kommen. Sie verteilt dann so Taschenlampen und da hineinzuschauen und auch irgendwie sich ihren Muttermund anzugucken, zu sagen, hey, es ist so wichtig, irgendwie, wir alle sind da durchgekommen, wir sollten wissen, wie das aussieht. Und dann irgendwie aber auch ein Mikrofon hatten, die Leute dann ganz freundlich fragt, und? Wie finden Sie denn, wie sieht es denn aus? Und Rebecca Schneider, eine Kulturwissenschaftlerin, eine Kunsthistorikerin, war halt damals in den 80er Jahren bei dieser Performance und stand dann da und es waren die Leute, die halt nach vorne gekommen sind, waren natürlich voll sichtbar, die waren ja Teil der Performance und sie hat sich dann echt, sie war wirklich hin und her gerissen, ob sie nach vorne kommen soll, das machen soll, wofür sie Geld bezahlt hat und dann von allen dabei angeschaut zu werden. Oder ob sie das eben nicht machen soll und dann halt aber öffentlich sagt, dass sie das, wofür sie Geld bezahlt hat, eben auch nicht macht. Und es war, also sie ist dann nach vorne gegangen und ich weiß, als ich hatte dann Annie Sprinkle angeschrieben und gesagt, darf ich das Bild benutzen? Ich würde gerne, ich schreibe gerade ein Buch über die Vulva und sie schrieb dann zurück, ach, ich habe die Performance jetzt seit so und so viel, irgendwie, ich glaube, seit 15 Jahren nicht mehr gemacht, aber ich mache sie demnächst in Düsseldorf, wo ich lebe und da könnte ich da vorbeikommen und ein Foto machen. Es gab eine große Ausstellung, der verbotene Blick auf die Nacktheit und irgendwie in dem Kontext ist sie wirklich eingeladen worden, um diese Performance nochmal zu machen und ich bin dann da hingegangen. Es war wirklich richtig interessant mit dieser riesigen, ich hatte mir so eine riesige fallische Kamera ausgeliehen, um ein gutes Foto zu machen, dann wirklich ganz nah ranzugehen und dieses Foto zu machen. Und es war ein ganz beeindruckender Moment auch irgendwie. Was mache ich jetzt? Und jedenfalls Rebecca Schneider ist dann nach Hause gegangen nach der Performance und aus den Fragen, die sich daraus entwickelt haben, hat sich halt ihr Buch The Explicit Body and Performance, daraus ist es halt entstanden und es ist halt so eins der vielen Grundlagen, dabei eins der Grundlagenwerke für feministische Body Art. Und das, also einfach so zu merken, was alles daraus entsteht und wie es sich alles gegenseitig befruchtet, ist mir ganz wichtig. Ich zeige euch noch mal ein paar kleine Bilder, weil wir sind eigentlich schon jenseits der Zeit und ich fände es irgendwie schön, wenn ihr noch ein oder zwei Gelegenheiten hättet, etwas zu sagen. Ich finde, man sollte nicht nur mit Informationen rausgehen, sondern ihr sollt auch noch einmal was sagen dürfen. Das ist ja viel angenehmer, auch mal sprechen zu dürfen, nicht nur zuhören zu müssen. Es gibt eine Leipziger Künstlerin, Petra Matthes, die dieses tolle Projekt macht, BAM, Become a Menstruator, wo sie halt in einer neuen, auch in seiner Bildsprache, die eben nicht die Bildsprache der 70er Jahre ist, nichts gegen die Bildsprache der 70er Jahre, sondern weil sie einfach gesagt hat, es ist halt wichtig, eine aktuelle Bildsprache zu finden, die Menstruation positiv belegt und sie irgendwie, und dann kann man sich da, und das ist irgendwie ihr irgendwie Menstruationstotem, was ich irgendwie sehr, sehr liebe. Das ist wirklich eine Dauerinstallation in Leipzig, in der Innenstadt. Und es gibt halt auf der Webseite irgendwie BAM, Become a Menstruator, gibt es halt auch Templates. Man kann sich halt die Schablonen runterladen und irgendwie selber daraus Stempel machen und selber daraus so auch so Druckvorlagen und alles Mögliche. Also es passiert sehr, sehr, sehr. Das ist ein Vulva-Sofa. Es passiert unglaublich viel und man sieht sie wirklich überall, egal wo man hinschaut. Das ist tatsächlich ein Kunstwerk von Annie Sprinkle und Beth Stevens, die dann irgendwie nochmal, die Wolke war so, ne? Und sie haben halt nur die Erklärung dazu geschrieben. Die andere Sache, die natürlich irgendwie genauso wichtig ist, wir reden ja immer irgendwie, die Menstruation ist ein so großes Tabu und wir müssen das weibliche Blut sichtbar machen, das sehe ich genauso. Ella Kent, die mir den, nicht Ella Berlin, sondern Ella Kent, die mir ganz am Anfang den Fanny Stone geschickt hat, macht im Moment ein Kunst- und Theaterprojekt über die Menopause, wo sie halt die ganzen Tabus, die darauf liegen, die halt nochmal eine Nummer härter sind, irgendwie sichtbar, hörbar, spürbar machen möchte, auf das ich extrem gespannt bin. Also es passiert immer mehr, es passiert immer weiter und wahrscheinlich in nochmal 8 Jahren könnte ich irgendwie nochmal ein langes Nachwort zu dem Buch schreiben. Und in diesem Sinne möchte ich Sie jetzt auch einladen, nochmal kurz mit mir zu sprechen.